Der Sohn der Sonne wandte sich an mich. Es ist nun alles bedacht, ich habe soeben eine Nachricht nach Korn geschickt, damit die Vorbereitungen für ihren Abflug vor Tagesanbruch getroffen werden. Sie werden mit dem gleichen Schiff fliegen, das sie hierher gebracht hat. Nachdem Akok dies übersetzt hatte, sprach der Sohn der Sonne von neuem, unser Stichtag neigt sich seinem Ende zu. Wenn sie noch etwas länger geblieben wären, hätten sie noch manches unternehmen können, da sie nun aber früher abfliegen, möchte ich sie heute Abend noch einladen. Ich hoffe, dass sie diese Einladung annehmen, obwohl sie sicher nach einem so langen Tag sehr müde sein müssen, bei uns sind die Tage ja viel länger als bei ihnen. Zum Ausgleich gibt es ja aber eine lange Nacht zum Ausruhen. Als Akok dies übersetzte, lächelte ich. Ich wusste eigentlich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich dachte, wie auch immer diese Einladung sein wird, ich muss sie annehmen. Dies kann nichts Übles bedeuten, die Akkadianer haben sicher nichts Böses vor. Ich antwortete also, ich nehme ihre Einladung gern an, sogar ohne dass sie mir vorher sagen, um was es sich handelt. Er lächelte zufrieden und erwiderte, gut, ich werde meine Vorbereitungen treffen. Herr Akok wird Ihnen sagen, um was es sich handelt. Gleich darauf ging er hinaus. 24. Ein Sportplatz. Ich fragte Akok sofort, wozu sind wir denn eingeladen? Akok amüsierte sich über meine Neugier und antwortete, regen Sie sich nicht auf, der Sohn der Sonne hat Sie nicht eingeladen, um Sie ins Verderben zu stürzen. Um was handelt es sich denn? In den Nächten vor einer großen Reise machen die Studenten unserer Universitäten Wettkämpfe an verschiedenen Disziplinen in Anwesenheit des Sonnensohnes und vieler anderer Zuschauer. Wettkämpfe mit Waffen? Nein, sportliche Kämpfe. Ich glaube, Sie haben, seit Sie hier sind, noch nichts derartiges gesehen. Bei uns gibt es mancherlei Sportarten. Nein, das kenne ich noch nicht. Es würde mich aber sehr interessieren, was gibt es da zu sehen? Sie werden es bald selbst sehen. In diesem Augenblick trat der Sohn der Sonne wieder ein. Er trug warme Kleidung und begann sich mit Akok zu unterhalten. Kurz darauf kam der junge Mann durch die Eingangstür herein und übergab dem Sohn der Sonne einen weißen Briefumschlag. Dieser zog ein Dokument heraus, konnte nichts Schriftliches darauf entdecken, es musste aber trotzdem eine Botschaft enthalten, denn er las sie mit leiser Stimme. Als ich näher hinsah, bemerkte ich, dass der Bogen auf einer Seite beschrieben war. Er hielt nur inne, schaute Akok an und sagte, es ist alles in Ordnung, man wird zur festgesetzten Stunde starten können. Als Akok es mir übersetzte, wollte ich eine Frage stellen, aber die Stimme versagte mir, und als ich sie wiederfand, war der Sohn der Sonne weggegangen. Akok und ich gingen zum Aufzug, und unterwegs fragte ich, wohin gehen wir jetzt? Zum Sportplatz. Geht der Sohn der Sonne nicht mit uns? Nein, er fliegt mit seiner Familie in seinem Schiff dorthin. Bald befanden wir uns über der Stadt. Ich hatte eigentlich noch eine Menge Fragen zu stellen, beschloss aber still zu sein. Nur der Inhalt der Botschaft interessierte mich brennend, als ich gerade im Begriff war, danach zu fragen, sagte Akok, wir sind angelangt. Jenes Haus dort? Ich zeigte auf ein quadratisches, etwa 10-stöckiges Gebäude. Ja, das ist es. Als wir näher kamen, dachte ich, wir würden das Dach ansteuern. Akok manövrierte aber ein bisschen, und wir landeten auf einer Terrasse an einer Seite des Gebäudes. Beim Aussteigen fragte ich, wird der Sohn der Sonne auch hier landen? Auf dieser Terrasse war Platz für 2 bis 3 Schiffe, natürlich. Von hier aus gelangt man zu den Plätzen, die für ihn und seine Gäste reserviert sind. Voller Besorgnis dachte ich an die anderen Gäste, vor allem an das kleine Ungeheuer, als das mir seine Tochter in Erinnerung war. Ich fragte daher Akok, können wir uns nicht irgendwo anders hinsetzen als gerade hier? Warum? Hier sitzen sicher nur hochgestellte Persönlichkeiten, da werde ich mich wahrscheinlich nicht sehr wohl fühlen. Daran ist gar nicht zu denken, das wäre eine große Beleidigung für den Sohn der Sonne. Sie wissen doch, dass es bei uns keine hohen und weniger hohen Persönlichkeiten gibt. Ich kann noch hinzufügen, dass jeder Akkadianer stolz ist, in ihrer Nähe zu sein, genau wie der Sohn der Apostrophsonne auch. Sie sind das erste menschliche Wesen, das auf unseren Planeten gekommen ist, und zwar unter Umständen, die es ihm erlaubt haben, so viel zu sehen und zu erfahren. Ich verstehe, dass mein Fernbleiben den Sohn der Sonne beleidigen würde, aber Sie müssen doch auch verstehen, dass ein Mensch wie ich Ihnen gegenüber Minderwertigkeitskomplexe hat, so schnell kann ich mich davon nicht befreien. Man braucht eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Denken Sie nicht länger darüber nach, denken Sie einfach, Sie seien zu Hause. Lächelnd legte er mir den Arm um die Schulter und führte mich durch eine Tür zu einem kurzen Gang. Wir gelangten in einen Saal. Ich wunderte mich, wie die meiste Zeit, seit ich auf Akkad war. Minus, dass der Sportplatz innerhalb eines Gebäudes lag. Der Raum war nicht größer als ein Basketballfeld. Außerdem gab es noch einen riesigen Raum, von dem nur ein Teil für den Sport reserviert war. Auf diesem Teil war, so unglaublich es erscheinen mag, ein Rasenplatz von etwa 80 bis 100 m angelegt, der von Tribünen umgeben war, die nach oben hin allmählich in Galerien übergingen. Wir traten nun hier ein. Ich kann nicht sagen, wie viele Personen in diesem Raum waren, auf einem Sportplatz der Erde hatte ich jedoch noch niemals so viele Menschen beieinander gesehen. Ich war so sehr mit Schauen beschäftigt, dass ich erst nach einiger Zeit bemerkte, dass ich neben Akok in einem Sessel saß auf einem Platz, um den mich ein König hätte beneiden können. Ich sah, dass die Leute auf den Galerien und Tribünen überall gleich bequem saßen. Akok brach das Schweigen und fragte mich, wie finden Sie es? Es ist wunderbar. Ich sah von allen Seiten Leute hereinströmen und bemerkte, dass neben uns noch 8 Plätze frei waren, die wohl für den Sohn der Sonne reserviert waren. Ich fragte, kommt er wohl bald? Ja, er wird jeden Moment hier sein. Ich schaute mir nun den Rasen näher an, 2 Dinge erregten meine Neugier, erstens der Rasen selbst und zweitens die Sportart, die hier vorgeführt werden sollte. Unser Fußballsport konnte es nicht sein, denn ich sah weder Tore noch Spielfeldlinien. Wie kam eigentlich ein solcher Rasen in ein Gebäude hinein? Ich fragte Akok, welche Art Sport werden wir hier sehen? Sie werden es bald erfahren. Da er mir auf diese Frage keine Antwort gab, fragte ich, was für ein Gras ist dies, das innerhalb eines Gebäudes wachsen kann? Hier kommt doch keine Sonne herein, alles was wächst, braucht doch Sonnenschein. Natürlich ist die Sonne für jedes Wachstum unerlässlich. Was Sie hier sehen, ist aber weder ein Rasen noch Gras, es ist künstliches Gras. Wie das? Es ist wie ein Teppich hier aufgelegt und kann jederzeit entfernt werden. Das erscheint mir unmöglich. Wo können denn hier die Sonnenstrahlen eindringen? Schauen Sie hier oben das Dach an, es ist beweglich und wird nur geschlossen, wenn es regnet. Dies verwunderte mich aber sehr, ich sah nämlich keine Säulen, die es in der Mitte gestützt hätten. An der Seite sah ich wohl Säulen, aber in der Mitte war ein freier Raum von etwa 120 bis 130 m. Ich machte mir Gedanken darüber, wie ein solcher enormes Dach bewegt werden könnte, es müsste doch über das ganze Stadion reichen. Ich wollte es genau wissen und fragte, wie wird es denn bewegt? Es muss doch ein ungeheures Gewicht haben. Er lachte und antwortete, Ihnen kommt dies schwierig vor, und doch ist es ganz einfach. Erstens ist das Gewicht des Daches sehr leicht, und zweitens geht die Bewegung folgendermaßen vor sich, Sie sehen, dass es in der Mitte höher ist als an den Seiten, dort ist es durch Bogen gestützt, die nach beiden Richtungen von einer Seite zur anderen gehen. Ja, das hatte ich zuvor nicht bemerkt. Es wird von 4 Seiten ausgezogen. Durch diese Bogen führen Kabel, die man von hier aus nicht sehen kann. Sie sind an 4 Sonnenmotoren angeschlossen. Auf jeder Seite befindet sich ein solcher Motor. Mit einem Handgriff wird auf jeder Seite das Dach vorgezogen, wenn es nötig ist. Braucht man lange dazu? Nein, es kann ihm nur auf und zugezogen werden, ähnlich einem Blatt Papier, das man auf und zufaltet. Jetzt verstehe ich es. Das Stadion hatte sich nun ganz gefüllt. Es ertönte ein Gong, den man überall hörte. Alle erhoben sich von ihrem Platz, auch Akok und ich. Der Sohn der Sonne war eingetreten, begleitet von seiner Familie, seinen beiden Angestellten und 2 weiteren Herren. Einen der letzteren erkannte ich, es war Dück, den ich in Kohn kennengelernt hatte. Alles klatschte in die Hände, man hörte laute Beifallsrufe. Dann wurde es ganz still, bis die Neuankömmlinge sich gesetzt hatten. Alle anderen Leute nahmen ebenfalls ihre Plätze wieder ein. Akok begrüßte die Neuangekommenen und unterhielt sich angeregt mit ihnen. Dück begrüßte mich und erkundigte sich durch Akok nach meinem Befinden. Ich antwortete ihm, es gehe mir sehr gut. Im 10. Stockwerk, wo wir saßen, gab es nur 10 Stühle, auf denen der Sohn der Sonne mit seiner Familie, seinen Angestellten und Begleitern, sowie Akok und ich saßen. Die Kinder und einer der jungen Angestellten saßen in der 2. Reihe hinter uns. Ich war froh, dass das kleine Monstrum hinter mir saß. So musste ich wenigstens nicht immer ihren neugierigen Blicken begegnen. Akok übersetzte mir eine Frage des Sonnensohnes, Sie haben sicher Freude am Sport? Ich habe gehört, dass es auf der Erde vielerlei Sportarten gibt. Ja, ich bin ein großer Freund des Sports und schaue mir auf der Erde viele Sportwettkämpfe an. Ich hoffe, dass Ihnen unsere Wettkämpfe auch gefallen. Verschiedene von Ihnen werden sehr ähnlich sein wie jene auf der Erde. Ja, mein Herr, ich werde sicher großen Spaß daran haben. Nun erschienen 2 Gestalten auf dem Rasen, wenn ich ihn so nennen darf. Jeder der beiden hatte ein eimerähnliches Gefäß in der Hand. Alle Leute schauten die beiden gespannt an. Was diese wohl zeigen würden. Man konnte sehen, dass sie einen Strich von etwa 25 m Länge über die Mitte des Rasens zogen, dann noch einen zweiten parallel dazu in einer Entfernung von etwa 10 m. Dann machten sie in entgegengesetzte Richtung weitere 20 Striche, die die beiden ersten verbanden. Sie verließen nun den Platz, der aussah wie ein Zebra. Herein kamen jetzt 20 junge Männer, sie machten eine olympische Kehrtwendung und standen sich in der Mitte des Platzes in zwei Parteien gegenüber. Die eine Partei trug weiße Stiefel bis zum Knie, die andere schwarze. Sie waren ähnlich verschnürt wie Fußballschuhe. Sie trugen Hemden ohne Kragen, die durch Träger über der Schulter gehalten wurden und auf dem Rücken durch ein Querband verbunden waren. Ich lachte innerlich, als ich an das Schauspiel dachte, das die 20 jungen Leute vorführen sollten. Fußball wie bei uns oder etwas Ähnliches konnte es nicht sein, denn die Linien auf dem Rasen waren ganz anders gezogen. Es war mir allmählich recht peinlich, ad hoc immer fragen zu müssen, daher beschloss ich abzuwarten, was geschehen würde. Vorerst geschah aber gar nichts, und ad hoc erklärte mir ungefragt, dass es sich um eine Art Faustkampf handle. Ich benutze diesen Ausdruck, weil mir kein besserer einfällt. Je 10 junge Leute standen sich nun gegenüber, auch 2 ältere Männer waren noch aufs Spielfeld gekommen, die ihnen Zeichen, oder besser gesagt, Anweisungen gaben. Jeweils 2 näherten sich einander über die Mitte der beiden inneren Linien. Die beiden größeren Mittellinien schienen die Grenze der beiden Gruppen zu sein. Sie stemmten sich gegeneinander und versuchten, die gegnerische Linie zu überschreiten. Wenn einer der beiden es fertiggebracht hatte, seinem Gegner über die Linie zu drängen, schien für diesen der Kampf beendet zu sein, denn er dürfte einem bedrängten Kameraden nicht zu Hilfe kommen. Die Gruppe, die am Schluss die meisten Gegner über die Linie gedrängt hatte, wurde Sieger. Bei diesem Wettkampf gab es wohl eine ganze Reihe von Spielregeln, da Akok mir diese aber nicht erklärt hatte, verstand ich nicht viel davon. Ich konnte jedoch gut erkennen, dass die weiße Gruppe gesiegt hatte. Denn diese hatte 6 Gegner über die Linie gebracht, die andere jedoch nur 4. Der Kampf war zu Ende, der siegreiche Partei stellte sich in einem Halbkreis mitten auf dem Sportfeld auf, während die Besiegten zurückblieben. Das Publikum jubelte den Siegern zu, diese lachten, die anderen sahen jedoch aus wie eine Fußballmannschaft, die soeben den Weltpokal verloren hatte. Ich dachte über den großen Applaus nach und auch über die Bedeutsamkeit, die sie einem solchen Wettkampf, nach den Ovationen zu urteilen, zumaßen, als der Sohn der Sonne sich erhob und mit einem Mal alles schwieg. Über eine Rolltreppe in meiner Nähe, die meiner Aufmerksamkeit entgangen war, begab er sich hinunter auf den Rasen. Als er unten war, brach ein tobender Jubel aus, und auch ich applaudierte, ohne es eigentlich zu wollen. Er bedankte sich dafür bei allen mit eleganten Bewegungen, nun wurde es wieder still. Er ging auf die siegreiche Partei zu, ein zweiter Herr, der aus der entgegengesetzten Richtung kam, gesellte sich dazu. Dieser hatte eine Schachtel in der Hand, die er vor dem Sohn der Sonne öffnete. Er zog eine Medaille heraus, einer aus der Siegergruppe trat hervor und bekam die Medaille unter dem frenetischen Beifall der Menge. Danach erhielten die anderen Sieger alle eine etwas kleinere Medaille. Darauf ging er, gefolgt von der Sieger- und Verliererpartei, wieder hinaus. Der Sohn der Sonne kam über die Rolltreppe wieder nach oben und unterhielt sich mit Akork. Ich verstand natürlich nichts und dachte bei mir, die machen ja allerlei Zeremonien um einen solchen Wettkampf. Kennen Sie denn keinen besseren Sport als diesen? Ein Stierkampf auf der Erde könnte allenfalls damit verglichen werden. Etwas wunderte mich noch. Einer der Wettkämpfer hatte die große Medaille erhalten und bei der Verteilung der kleineren noch einmal eine. Warum hatte man ihm wohl 2 gegeben? Vielleicht war er der Spielführer der Sieger? Ich fragte Akork, aber er antwortete, nein, das war er nicht, die große Medaille erhielt er für einen Einzelkampf, die zweite für den Mannschaftskampf. Was versteht man unter einem Einzelkampf? Einzelsieger ist der, der seinen Gegner als erster über die Linie bringt. Wie wäre es gewesen, wenn eine der verlierenden Partei den Einzelkampf gewonnen hätte? Es gibt schwarze Medaillen für den Einzel- und weiße für den Gruppenkampf. Und wenn diese 5-5 ausgegangen wäre, dann hätte die Gruppe gesiegt, zu welcher der Einzelsieger gehörte. Aber wenn zum Beispiel ein Riesenkerl auf einen ganz kleinen stößt, dann würde doch mit 99% der Große gewinnen. Das kommt nicht vor, es gibt in jeder Partei verschiedene Größen, aber diejenigen, die miteinander kämpfen, haben so ziemlich die gleiche Größe und das gleiche Gewicht. Da ich noch niemand habe weggehen sehen, fragte ich, gibt es noch andere Wettkämpfe? Ja, aber völlig verschieden von dem, was Sie gerade sahen, der nächste ist dem Fußballspiel auf der Erde ähnlich. Wollen Sie damit sagen, dass man hier das Fußballspiel kennt und praktiziert wie bei uns auf der Erde? Nein, bei uns wird es anders gespielt, aber viele von uns haben sich schon Fußballspiele auf der Erde angesehen. Akkadianer waren schon bei Fußballspielen auf der Erde? Ich habe nicht gesagt, dass sie selbst schon in den Stadien gewesen sind. Sie haben es nur mit Hilfe des Fernsehens und ähnlicher Apparate, die wir besitzen, verfolgt. All dies ist ja unglaublich. Inzwischen waren verschiedene Männer auf den Rasenplatz gekommen, die einige U-förmige Gegenstände trugen. Es hätten Tore sein können, aber es gab 5 davon, und beim Fußball braucht man ja nur 2. 2 davon waren so groß wie Fußballtore, die 3 anderen waren kleiner. Ich dachte, an den Toren kann es nicht liegen, wenn sie kein Tor schießen. Ich sah, wo man sie aufstellte, die beiden größeren wurden in etwa 100 m Abstand voneinander aufgestellt. Die 3 kleineren standen in der Mitte dieser Distanz. Was nun folgte, kann ich kaum beschreiben, aber mit Akoks Hilfe geht es hoffentlich. Die Torstangen hatten kein Fundament, ich war daher besorgt, ob sie feststehen bleiben würden, wenn ein Tor fiel. Eine andere Sache war nicht weniger verblüffend. Die auf dem Spielfeld verstreuten Spieler schienen von Zeit zu Zeit einen Teil des Bodens hochzuheben und ihn gleich darauf wieder hinzulegen. Schließlich gingen sie wieder weg, ohne dass sie den Platz irgendwie mit Linien versehen hätten, nur die Tore ließen sie an ihrem Platz stehen. Ich sah auch niemand mit einem Eimer voller Farbe wie beim vorhergehenden Wettkampf. Daher fragte ich Akork, warum wurden keine Linien gezogen, und wie können diese Tore feststehen ohne Stützen? Die Tore haben am Ende der Torstangenschrauben, die sich am Boden in Schraubenmuttern einfügen. Von hier aus können Sie das nicht sehen, wie man es macht. Um das zu bewerkstelligen, wird ein Schlüssel in eine Öffnung der Torstange gesteckt. Was die Linien betrifft, so handelt es sich ja hier um einen künstlichen Rasen. Sie legen einfach ein Band außen herum, das auf seiner Rückseite eine andere Farbe hat. Auf diese Weise wird der Platz abgesteckt. Aber ist denn das Band nicht schlaff an der Stelle, wo es umgedreht wird? Nein, es ist ein sehr festes Band. Wenn Sie unten auf dem Platz wären und es aus der Nähe sehen könnten, könnten Sie mit den Händen fühlen, dass an den Drehstellen feste Teile eingefügt sind. Warum wird bei diesem Spiel keine Farbe benutzt? Nun, es gibt vielerlei Sportarten, man kann nicht für alle dasselbe System benutzen. Dieses Band wird nur für die Hauptsportarten verwendet. Dieses Spiel ist wohl eines der beliebtesten auf Akkad? Ja, das ist es. Wie viele Spieler spielen dabei mit? 13 auf jeder Seite. Es können aber auch je mehr oder weniger Spieler auf jeder Seite sein, wie man will. Nach dieser Antwort wandte sich Akok an den Sohn der Sonne und sprach erst wieder nach Ende des Spiels mit mir. Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde lang. Während die beiden miteinander sprachen, sah ich dem Geschehen da unten zu. Gemäß den Erklärungen Akoks und nach dem, was ich sah, möchte ich nun erklären, wie dieser Sport vor sich geht. Die Größe der Tore habe ich ja schon erklärt. Die mittleren waren etwa 3 bis 4 m breit und 2 m hoch. Sie waren im Abstand von 30 m von den großen Toren aufgestellt, untereinander waren sie etwa 20 m entfernt. Die 26 Spieler liefen nun aufs Spielfeld, 13 in weißem und 13 in schwarzem Dress. Von unserem Platz aus konnte man das Spielfeld gut übersehen, da wir genau über der Mitte saßen. Die Aufstellung der Spieler war wie folgt. 5 weiße und 4 schwarze standen zwischen dem großen Tor und dem ersten kleineren unserer Linken, neben dem und dem mittleren kleinen Tor je 2 weiße und 2 schwarze auf beiden Seiten, und zu unserer Rechten zwischen dem großen und dem kleinen Tor 4 weiße und 5 schwarze Spieler. Außer den 26 Spielern gab es noch 4 Schiedsrichter. Von diesen stellten sich je 2 auf jeder Seite auf. Einer der Schiedsrichter hatte einen Ball in den Händen, der sich an nichts von unseren Fußbällen unterschied. Eine Aufzeichnung des Spielfeldes können Sie auf einer der letzten Seiten sehen. Nun will ich beschreiben, was ich sehen konnte. Einer der Spieler ging zum mittleren kleinen Tor und schoss den Ball auf den oberen Rand dieses Tores. Daraufhin ging er seitlich weg zu einem Spieler seiner Partei. Auf der anderen Seite des mittleren Tores stand auch je ein Spieler rechts und links der Mittellinie, die durchs mittlere Tor ging. Außer den beiden Spielern, die in den großen Toren standen, war keiner der Spieler innerhalb der kleinen Tore. Einer der Schiedsrichter hob nun die Hand. Daraufhin sprang der Ball auf dem oberen Balken etwa 3 m hoch und berührte. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, beim Herunterfallen wieder den oberen Balken und sprang dann nach rechts. Sobald er den Boden berührt hatte, gab es einen erbitterten Kampf der Spieler um den Besitz des Balles. Der Kampf war auf seinem Höhepunkt, als der Ball zuerst das kleine und dann das große Tor passierte. Dies brachten die Weißen zustande, ohne dass die Schwarzen auch nur einmal den Ball berührt hatten. Der Torwart im großen Tor war die ganze Zeit über in seinem Tor geblieben, während in den kleinen Toren einmal dieser, einmal jener Spieler stand. Diese versuchten immer wieder, in den Besitz des Balles zu kommen und ihn an einen anderen Spieler ihrer Partei abzugeben, damit der Ball in die Nähe des großen Tores kam. Ich war sehr verblüfft über diese Spielregeln, ich erwartete nun, dass der Ball wieder für einen neuen Anstoß bereitgelegt würde, und zwar dort, von wo aus der erste Anstoß erfolgt war. Das Tor, das die weiße Partei geschossen hatte, schien nicht bewertet worden zu sein. Ein Spieler, der in den Ballbesitz kam, machte ein Dribbling zur gegnerischen Seite, auf diese Art ging der Ball von Mann zu Mann. Als der Ball die drei kleinen Tore passiert hatte, befand er sich vor dem großen Tor der weißen Partei, aber keiner versuchte, die erste Attacke vor dem großen Tor zu wiederholen. So wurde der Ball hin und her gespielt, er war einmal vor dem weißen, einmal vor dem schwarzen Tor, ich konnte nichts von der Erbitterung bemerken, mit der bei uns die Tore geschossen werden. Schließlich hob einer der Schiedsrichter die Hand, um das Ende des Spiels anzuzeigen. Zwei der Schiedsrichter waren während des Spiels immer mitgelaufen, um in der Nähe des Balles zu sein, während die beiden anderen auf jeder Seite des Platzes mit einem Zettel in der Hand da saßen, das Publikum erhob sich wieder und applaudierte. Ich wusste nicht, welche Partei gewonnen hatte, denn alle schienen gleichermaßen zufrieden zu sein. Vielleicht war es unentschieden ausgegangen. Der Sohn der Sonne begab sich wieder auf den Spielplatz, und es begann dieselbe Zeremonie wie zuvor. Ich fragte Ak-Ork, wer gewonnen hatte, er antwortete, die Schwarzen. Wie werden dann die Punkte gemacht und gezählt? Ein Punkt besteht aus 5/5. Jedes Mal, wenn die eine oder andere Partei ein kleines Tor überspielt, gibt es 1/5 Punkt. Das Überspielen eines großen Tores wird mit 2/5 bewertet, und wenn durch Zufall eine Mannschaft zweimal hintereinander ein großes Tor überspielt hat, gilt jede dieser Überspielungen 2/1/2/5. Wenn dies aber dreimal hintereinander vorkommt? Das passiert nie. Nach dem zweiten Überspielen wird der Ball wieder für einen neuen Anstoß bereitgelegt. Wie groß war der Punktunterschied der beiden Parteien? Wie viele Punkte haben sie eigentlich gemacht? Es war nur ein kleiner Unterschied. Die Sieger in diesem sportlichen Kampfspiel erreichten 10-4-5 Punkte, die Verlierer 0-1-5 Punkte. Ohne das Spiel zu verstehen, hatte ich bemerkt, dass die Angriffe wechselseitig vor sich gegangen waren. Welche Funktion haben eigentlich die Schiedsrichter? Die beiden, die beim Spiel mitlaufen, sind die eigentlichen Schiedsrichter, die beiden anderen notieren die Punkte. Meinen Sie nicht auch, dass man eigentlich gar keine Schiedsrichter braucht, da ja nach ihren Gesetzen niemand einem anderen etwas wegnimmt? Und was gilt beim Sport schon ein 1/5 Punkt? Ihre Funktion ist nicht, einen Raub zu verhindern, sondern die beiden Parteien zu lenken und zu koordinieren. Denn wenn die Spieler mitten im Kampf sind, bemerken sie vielleicht nicht, dass der Ball eine Teilungs- oder Seitenlinie überschritten hat, oder wenn vielleicht sonst ein Fehler vorkommt. Ja, das verstehe ich. Ak-Ork erklärte mir noch mehrere Einzelheiten dieser Sportart, wie z.B. Fehler an den Seiten- und Innenlinien und so weiter. Ich möchte hier aber nicht weiter an Einzelheiten gehen, denn bei den unzähligen Sportarten, die es auf der Erde gibt, hat sicher niemand ein Interesse, dieses Spiel zu erlernen. Nachdem der Sohn der Sonne die Zeremonien beendet hatte, ich glaube, er hatte ungefähr 10 Kilogramm Medaillen verteilt, kehrte er wieder an seinen Platz zurück. Wir müssen die großartige Organisation und die Leistungen auf der Olympiade in München 1972, aber auch Hass und Terror, auf diese friedvollen Völker gewirkt haben. Für Zustände, S. 158, wie auf der Erde fanden sie die Lösung. D. H. 25. Abschied. Die Spiele waren nun zu Ende und die Leute gingen nach und nach weg. Wir waren schon aufgestanden, als der Sohn der Sonne wieder nach oben kam. Er sprach noch kurz mit Ak-Ork und Dück. Die drei gingen vor uns her zur Terrasse, ab und zu drehten sie sich um und blieben stehen. Der Sohn der Sonne trat auf mich zu, legte mir die Hände auf die Schultern und sprach ein paar Worte, die mir Ak-Ork wie folgt übersetzte: Ich wünsche Ihnen eine glückliche Rückkehr zur Erde. Ich war zu verwirrt, um etwas zu sagen, ich konnte kaum lächeln. Ich dachte, ich müsse mich jetzt gebührend verabschieden, aber zu meiner Überraschung führte mich Ak-Ork zu seinem Raumschiff, und wir stiegen ohne weitere Abschiedszeremonien ein. Bald waren wir hoch über den Gebäuden. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück und gähnte so sehr, dass Ak-Ork über mich lachte. Wohin fliegen wir jetzt? Fragte ich. Zuerst zu mir nach Hause und dann nach Korn, von wo wir abfliegen werden. Den Herrn, der vorhin mit uns zusammen war, werde ich wohl nicht mehr sehen? Doch, er wird uns dort erwarten. Wir flogen nach Ak-Orks Wohnung und wurden dort von seiner Frau und seinem Sohn empfangen. Ak-Ork sagte ihnen, ich sei sehr müde und alle drei zogen sich zurück. Ich dachte, auch hier scheint nicht viel los zu sein mit dem Abschiednehmen und den Vorbereitungen zum Abflug. Aber kurz darauf kamen sie wieder ins Zimmer. Ak-Ork hatte einen kleinen Koffer in der Hand, der sicher unsere Sachen enthielt, und sagte ohne viel Zeremonien, gehen wir. Ganz benommen von dem kühlen Abschied neigte ich nur den Kopf und folgte ihm. Ich dachte über diese einfache Art des Abschiednehmens nach. Es handelte sich doch immerhin um eine interplanetarische Reise. Bei uns auf der Erde verabschieden sich die Leute umständlich, wenn sie nur von einer Stadt zur anderen reisen. Zwischen Fortbewegungsmöglichkeit gab es da wohl keinerlei Zweifel. Unter diesen Gedanken beugte ich mich vor, um die Stadt nochmals anzusehen, die wir überflogen. Akrok unterbrach meine nachdenklichen Überlegungen, als er fragte, sind Sie nun zufrieden? Und ob ich das bin? Werden wir nach unserer Ankunft in Kohn gleich abfliegen oder dort noch übernachten? Er lachte über meine Frage und antwortete, wir fliegen sofort ab, das Schiff und seine Besatzung sind bereit. Wegen des Schlafes brauchen Sie sich keinerlei Sorgen zu machen, dazu haben Sie während der Reise genügend Zeit. Besorgt fragte ich, werde ich die Rückreise auch in bewusstlosem Zustand machen, wie die Reise hierher? Nein, das wird dieses Mal nicht notwendig sein. Ich war über diese Antwort sehr erleichtert. Und obgleich ich auf Akkar so viel gesehen hatte, war ich doch sehr neugierig, die Planeten im Raum und überhaupt den ganzen Weltraum zu sehen. Akkar fuhr fort, als wir mit ihnen hierher flogen, hatte man mit ihnen, als sie ohne Bewusstsein waren, verschiedene Tests in Bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit gemacht. Ihr Organismus hat auf alle gut reagiert, deshalb können sie verschiedene Strecken der Reise bei vollem Bewusstsein machen, ohne Schaden zu nehmen. Werden Sie mir ein Schlafmittel geben, damit ich gut schlafen kann? Ja, zu gewissen Zeiten wird man Ihnen ein Schlafmittel verabreichen. Können Sie mir dies nicht näher erklären? Eine Erklärung nutzt hier nicht viel, Sie könnten sie wohl kaum verstehen. Werde ich auf diesen gewissen Teilstrecken bewusstlos sein? Ja, denn es sind Strecken, die einen großen Stress verursachen. Und davon werde ich nichts spüren? Nein, und zwar aus zwei Gründen, wenn Sie ohne Bewusstsein sind, können die Ärzte ihren Zustand besser kontrollieren. Wenn sie nämlich zu diesen Zeitpunkten wach wären, bekämen sie sicher einen Schock und würden dadurch die ärztliche Kontrolle erschweren und zweitens ihren eigenen Zustand gefährden. Hat die Besatzung nichts darunter zu leiden? Sie spürt diesen Stress natürlich auch, aber er macht ihr nichts aus, da wir alle ein Spezialtraining für solche Missionen hinter uns haben. Heißt das, dass man eine derartige Reise nicht ohne ein solches Training überstehen kann? Nein, so ist das nicht. Jeder, der gesund ist, kann diese Reise überstehen, nur geht es ihm dabei in bewusstlosem Zustand sehr viel besser. Wie viele dieser Stressetappen gibt es, und zu welchem Zeitpunkt durchfliegt man sie? Es sind drei Etappen, die erste beginnt, wenn wir das Magnetfeld von Akkad verlassen, die zweite liegt ungefähr in der Mitte der Reise, D. H. Wenn man sich im sogenannten neutralen Raum befindet, und die dritte, wenn man die magnetischen Barrieren der Erde überwinden muss. Genauso ist es, wenn man in umgekehrter Richtung fliegt, mit Ausnahme des neutralen Raumes. Also deshalb, sehen Sie, wir fliegen jetzt Kohn an. Ich wollte nochmals alle meine Eindrücke überdenken, war aber dazu nicht fähig, die Gebäude sahen überall gleich aus. Akrok landete den Apparat auf einer ebenen Stelle am Boden, wahrscheinlich auf einem Flughafen. Er war noch eine Rechtskurve geflogen und setzte in der Nähe verschiedener großer Flugschiffe auf. 26. Rückreise. Kaum waren wir ausgestiegen, als uns verschiedene Personen entgegenkamen, unter ihnen auch Dück. Während sie sich unterhielten, schaute ich mich rasch um, ich konnte aber nichts Bekanntes entdecken, obwohl ich hier doch angekommen war. Ich erinnerte mich dunkel an eine ebene Fläche zwischen hohen Gebäuden, nun aber sah ich, dass nur auf einer Seite Gebäude standen, ebenso an den beiden äußeren Enden. Ich hatte aber eine Erklärung dafür, als ich damals ankam, fühlte ich mich so schlecht, dass ich die Einzelheiten gar nicht aufnehmen konnte, wir waren an einer Seite des Flugplatzes ausgestiegen und hatten uns zu Fuß an den Ort begeben, von dem ich am Anfang meiner Erzählung gesprochen hatte. Ich möchte aber doch noch etwas über diesen Flugplatz sagen, ich glaube, dass es hier in früheren Zeiten eine Art Prunk gegeben hatte, denn die eine Hälfte der Piste lag auf der Höhe der untersten Stockwerke der letzten Reihe der Gebäude, die andere Hälfte lag auf gleicher Höhe wie die Gebäude selbst, die alle sehr hoch waren. Man konnte hier also von einer unteren und einer oberen Stadt sprechen, zwischen diesen beiden Stadtteilen lag der Flugplatz, etwa 2 Kilometer lang und 100 m breit. Nachdem Akok mit jenen Männern ziemlich lange gesprochen hatte, sah ich, dass für mich die Stunde des Abschieds gekommen war. Wir begaben uns alle zu einem an der Nähe liegenden Sonnenschiff. Akok verabschiedete sich von Dück und zwei der anderen Herren. Dück kam zu mir und legte mir beide Hände auf die Schultern und schüttelte mich ein bisschen. Sprechen konnten wir nicht miteinander, da Akok beim Augenblick nicht in der Nähe war. Nach ein paar Augenblicken kam dieser wieder, ruhig und froh, wie wenn er einen kleinen Ausflug zum Fischfang vor sich hätte, nahm mich am Arm und führte mich zum Eingang des Schiffes. Ein Mann öffnete die Tür und schaute uns nach, als wir eintraten. Ich war erstaunt, als wir sofort jene Zwischenstufen hinaufstiegen und von dort in den halb ovalen größeren Raum gingen, an den ich mich noch erinnerte.